Eigentlich wollte ich meine Predigt ein klein bisschen anders anfangen. Aber die Worte von Andi haben mich gerade noch inspiriert und ich dachte, ich will euch nicht verschweigen, auch ich habe Gott am Freitag erlebt. Ich habe mich nicht angestellt zum Gebet, ich war treu im Beamer-Dienst. Aber ich sag euch, Gott macht da keinen Unterschied. Manchmal braucht es nicht, nach vorne zu gehen, dass Gott unser Herz berührt. Ich hatte am Freitag tagsüber immer wieder Kopfschmerzen. Also nicht so ganz durchgängig, sondern mal nicht, mal doch, mal keine Ahnung, wie das halt so manchmal ist. Und als es abends hieß, ja, wer Schmerzen hat, der soll aufstehen, da dachte ich, nö, ich habe halt keine Kopfschmerzen. Ich kann auch nicht aufstehen. Ich brauche auch nicht aufstehen. Ich will auch nicht aufstehen, weil ich will es ja nicht wieder haben. Und ich hatte es dann den Abend über, während gebetet wurde, zwei oder dreimal und abends vor der Haustüre auch nochmal, dass ich plötzlich total Kopfschmerzen gekriegt habe. Und ich dachte, das ist ja komisch. Und dann habe ich gedacht, stelle ich mich jetzt an, gehe ich nach vorne, lasse ich auch für mich beten. Und ich dachte, ja, kann ich schon machen, aber ich habe noch Kind und Beamer und keine Ahnung. Und dachte ich, nee, Gott ist genau der Gleiche, ob ich vorne bin oder nicht. Und dann habe ich einfach ganz leise für mich gesagt, Jesus, in deinem Namen, Kopfschmerzen, ihr müsst gehen, ihr seid nicht Teil von mir, raus. Und innerhalb der nächsten ein, zwei Minuten war es jedes Mal so, dass ich keine Kopfschmerzen hatte. Und ich will das gleich zum Anfang schon mitgeben. Es ist nicht nur so, dass Gott wirkt freitagabends, wenn wir besondere Leute da haben, sondern er ist der gleiche in deinem Leben. Und es ist genauso, wenn du betest und die Autorität einnimmst, es ist ganz genauso, wie wenn irgendwelche Leute aus Amerika das machen. Weil Gott ist dasselbe. Es geht nicht um das, was für eine krasse Ausbildung wir haben oder an welchem Ort, an welchem Abend wir sind, sondern Gott ist derselbe. Manchmal erlebt man das aber nicht ganz so. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gebetet habt, vielleicht auch für jemanden Kranken oder für euch selber, und das ist nicht ganz so passiert. Und ihr habt euch vielleicht gefragt, wo ist eigentlich, ja, wenn man es mal braucht? Wo ist eigentlich die Heilung, wenn man sie mal braucht? Wo ist eigentlich Gott, wenn man ihn endlich mal so braucht? So, jetzt wäre doch mal ein guter Moment, Gott, wo du mal was machen könntest. Mir geht es auch sonst mit manchen Sachen so, die ich in meinem Haushalt so suche. Wo ist eigentlich den Nussia? Ja, den könnte man meistens drei- oder viermal zu Hause brauchen. Meine Tochter räumt meinen Küchenschrank ganz gerne aus. Ich schmeiß alles nur wieder rein. Ich mache den auf und denke mir, wo ist eigentlich meine Schüssel, wenn ich sie mal brauche? Wo ist eigentlich der Deckel von der Schüssel, wenn man ihn mal braucht? Und so geht es mit manchen Sachen so, dass mich manchmal fragt, wo ist eigentlich? Und vielleicht habt ihr euch das genauso mit Gott gefragt. Wo ist eigentlich Gott, wenn man ihn mal braucht? Wenn er so eingreift, dass er da ist. Weil es nicht immer genauso läuft, wie man denkt, so jetzt. Und das Thema kommt auch in der Bibel vor. Es gibt tatsächlich ein Buch in der Bibel, da wird Gott kein einziges Mal erwähnt. Ich meine, wir nennen das hier das Wort Gottes. Aber es gibt ein Buch, wo Gott nicht erwähnt wird. Wusstet ihr das? Ich finde das was total Spannendes. Und genau in dieses Buch, in diese Kapitel wollen wir heute Morgen mal ein bisschen reingucken und uns auf die Suche machen, wo ist Gott, wenn er da gar nicht erwähnt wird. Und es geht um eine Geschichte aus einer Zeit, von der ich sagen würde, das war eine relativ gottlose Zeit, zumindest in diesem Reich. Das spielt im Reich der Perser. Und der König, der war weit weg von Gott. Das war so ein Trinker. Und ich würde sagen, in den allermeisten Fällen, wo dieser Typ aufkreuzt, wo er erwähnt wird, da konsumiert er ganz gut Alkohol. Gleich in der ersten Stelle heißt es, dass er 7 Tage ein Trinkgelage gemacht hat. Ich weiß nicht, wie viel Alkohol da geflossen ist. Ich kann mich nicht ganz so aus zu der Zeit, aber ich würde behaupten, sehr viel. Und dann wollte er, dass nach 7 Tagen seine Frau da mal aufkreuzt. Und die dachte sich, hier, bei einem Haufen stockbesoffener Herren habe ich da keine Lust, mich jetzt irgendwie zur Schau zu stellen. Und er fand es nicht cool und hat gesagt, ne, dann will ich dich auch nicht mal als Frau haben. Und hat fröhlich weiter getrunken. Es gab nur ein Problem, der war manchmal auch wieder ein bisschen mit weniger Alkoholeinfluss. Und dann hat er festgestellt, ach ja, eine Frau zu haben wäre nicht ganz nett. Und deshalb hat er in seinem ganzen Reich Frauen zusammengesucht, die schön aussahen, hübsch aussahen und hat die sich an seinen Palast geholt. Unter anderem auch eine Frau, von der ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt, und das ist Esther. Esther lebte auch in der Hauptstadt, wo dieser Palast war, in Susa. Esther hatte keine Eltern mehr, sondern wurde von dem Typ, den ich euch da mal abgebildet habe, großgezogen. Das war eigentlich ihr Cousin, der Mordechai. Und so ist Esther auch an den Palast gekommen, ohne Mordechai, und wurde da 12 Monate lang vorbereitet. Die haben gewisse Reinheitssachen gemacht, Schönheitssachen, sodass die Frauen noch schöner wirkten oder sowas. Und dann war es immer so, dass immer eine Frau durfte dann zum König und danach kam die in so ein anderes Frauenhaus und hat da eigentlich so ihr Dasein weiter gefristet, könnte man sagen, so bis ans Lebensende oder so. Ich weiß nicht, ob das so attraktiv war, aber sie hatten auf jeden Fall Zugang zu gutem Essen und sonstige Versorgung. Und so war es auch mit Esther. Esther kam zum König, nachdem sie sich diese 12 Monate vorbereitet hatte. Und der König, der Trinker, der etwas Besondere, sag ich mal, der gewann Esther lieb. Und er hat sie auserwählt und gesagt, das ist meine neue Königin. Man könnte sagen, Esther hatte Gunst in den Augen vom König. Deshalb wurde sie zur Königin. Er fand sie schön, er fand sie nett und hat gesagt, ja, du bist meine neue Königin. Das war nicht ganz so zu der Zeit, dass es immer so war, dass die jetzt Tag ein, Tag aus miteinander verbracht haben. Sondern sie war zwar die Königin, aber hat eigentlich trotzdem ihr eigenes Leben gelebt. Und nur wenn der König gesagt hat, ah ja, komm mal zu mir, dann hatten die so ein bisschen Zeit miteinander. Dann, wenn der König das Lust drauf hatte. Und so zog so die Zeit so ins Land und manchmal kam sie zum König und lebte so vor sich hin und war auf jeden Fall viel im Palast. Wahrscheinlich waren es so ungefähr 5 Jahre. Also es war nicht, dass sie gestern Königin geworden ist, sondern es waren ungefähr 5 Jahre. Ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ich bin seit ein bisschen mehr als 5 Jahren verheiratet. Das ist schon, ja, wenn man verheiratet ist, fühlt sich das schon noch ein bisschen Zeit an. Also nicht so ganz gerade eben. Na dann. Und dann bekommt Esther eine Nachricht. Sie hört von Mordechai. Mordechai ist traurig. Und sie will ihm sagen, hey, zieh dir richtige Sachen an. Sie schickt ihm Klamotten durch einen Diener. Das war damals nicht möglich, dass Esther als Königin einfach rausgegangen ist und mit Mordechai dann geredet hat, sondern die hatten quasi dann den Vermittler, den sie dann hin und her geschickt haben. Und Esther sagt, lässt Mordechai sagen, hey, was ist los? Warum bist du traurig? Und Mordechai lässt ihr ein Gesetz zukommen, eine Abschrift davon und sagt, es gibt einen Erlass, dass alle Juden getötet werden sollen. Warum hat die zwei das interessiert? Weil die beiden, Esther und Mordechai, Juden waren. Das hat Esther aber nirgends verraten, weil Mordechai ihr sagte, bevor sie in den Palast geht, hey, sag keinem, wo du herkommst, zu welchem Volk du gehörst. Es ist besser so, wenn es keiner weiß. Daran hat Esther sich auch gehalten. Niemand wusste, dass sie Jüdin war. Und jetzt kommt es zu einem Gespräch, was ich ein bisschen detaillierter noch erzählen will, zwischen Mordechai und Esther. Und das ist quasi immer, also das wird als relativ normales Gespräch so aufgezeichnet. Es gab aber eigentlich immer einen Vermittler, der quasi hin und her gegangen ist. Also der war zuerst bei Mordechai, hat ihm zugehört, hat Mordechais Worte aufgenommen, ist zu Esther gelaufen, hat die Worte überbracht, hat Esther zugehört, hat die Worte von Esther genommen, ist wieder zu Mordechai und so ging das hin und her. Von dem her hat sie das Gespräch vielleicht auch über 2-3 Tage gezogen, ich weiß es nicht. Aber das ging auf jeden Fall ein bisschen. Es war kein 2-Minuten-Austausch, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Und ich denke auch, dass die Worte gut überlegt waren, weil die wurden ja dann überbracht. Und dieser Vermittler da dazwischen, der Hattach, das war so ein Diener das war so ein königlicher Eunuch, ein Diener von der Esther, der hat das, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Also der hat die Sachen ganz gut überbracht. Und das Erste, was Mordechai zu Esther sagt, ist, hey, ich habe dir da mal einen Vorschlag. Du könntest einfach zum König gehen und dem einfach sagen, könntest du das ändern, dass die Juden da umgebracht werden sollen? Geh du doch einfach mal zum König und frag ihn da mal. Und Esther legt ein und sagt, naja, weißt du, es ist nicht ganz so einfach. Es gibt nämlich ein Gesetz, das besagt, dass jeder, der zum König geht, ohne von ihm eingeladen zu sein, der wird umgebracht. Das heißt, wenn Esther zum König geht, könnte sie das gar nicht sagen, was sie will, sondern der König würde sie umbringen lassen, selbst als Königin. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn der König gut drauf ist und das goldene Zepter ihr entgegenreicht, dann könnte sie das berühren und würde am Leben bleiben. Das war so eine, ich sag mal, so eine Sonderregel außenrum. Und Esther war schon 30 Tage nicht mehr beim König. Also es war nicht so, dass sie jeden zweiten Tag sowieso da war und hätte mal warten können, sondern es war ein dringendes Anliegen und es brauchte irgendwie eine Lösung. Aber Esther konnte da eigentlich nicht hingehen. Das war gegen das Gesetz. Und der König war jetzt auch nicht so ein toller Typ, der sagte, naja, ich bin immer großzügig. Sondern das war halt so ein Trinker. Das war keiner, der, wo man sagt, der war gottesfürchtig und der hat die Menschen geliebt. Das war ein Trinker. Der hatte keine Ahnung von Gott. Warum auch? In seinem ganzen Reich war, ja, es war eher so eine gottlose Zeit, sag ich mal. Und dann lässt genau diese Worte bekommt Mordechai. Und Mordechai antwortet dann an Esther und sagt, hey, mach dir mal nochmal Gedanken. Und ich will euch da vorlesen aus Esther 4, die Verse 13 und 14. Und zwar sagt Mordechai dann an Esther, glaube nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem Leben davonkommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Ich finde das total starke Worte. Zuerst sagt er, hey, du wirst nicht davon kommen. Aber das Volk wird irgendwie befreit werden. Und interessant ist, an der Stelle wird auch Gott nicht erwähnt. Das heißt nicht, Gott wird eingreifen und was tun, sondern es heißt, es wird Rettung kommen. Und ich denke, wir können das in der Geschichte sehen, auch in der jüngeren Geschichte von Israel, dass immer wieder Rettung, Befreiung kommt. Ich meine, eines der größten Wunder ist, dass es überhaupt eine Staatsgründung von Israel gab. Und ich bin mir auch jetzt sicher, in der ganz aktuellen Situation mit dem Iran, es wird Rettung, Befreiung für Israel geben. Und Esther nimmt sich damals diese Worte zu Herzen und lässt an Mordechai dann ausrichten, ja, sie wird 3 Tage fasten. Sie und die an ihrem Hof, und sie bittet darum, dass Mordechai und alle in Susa auch fasten. Also alle Juden in Susa. Und sie sagt dann den Satz, und dann wird sie zum König gehen. Nach diesen 3 Tagen Fasten. Und wenn sie umkommt, dann kommt sie um. Und da fasst sie diesen Beschluss. Und tatsächlich, in dieser total gottlosen Welt, wo der König ein Trinker ist, beschließt sie, zum König zu gehen. Und da irgendwie alles einzusetzen. Das ist gegen das Gesetz. Und ich denke, viele von euch kennen die Geschichte und wissen dann, wie das so weitergeht. Es ist ein bisschen, finde ich, eigentlich, wie es weitergeht, ein bisschen wie im Film. Ich habe euch mal auch ein schönes Filmbild rausgesucht, so in die Richtung. Nicht mehr ganz nur mit den einzelnen Menschen. Esther wird tatsächlich dieses Zepter entgegengestreckt. Und auch die Verse will ich euch einfach noch kurz vorlesen. Aus Esther 5, die Verse 1 bis 3. 3 Tage später zog Esther königliche Gewänder an und betrat den Innenhof des Palastes, auf den hin sich die Gemächer des Königs öffneten. Der König saß auf seinem Thron inmitten seines Hofstaates, gegenüber vom Eingang. Als er Königin Esther im Innenhof stehen sah, war er ihr wohlgesinnt und streckte ihr sein goldenes Zepter, das er in der Hand hielt, entgegen. Da trat Esther zu ihm und berührte die Spitze des Zepters. Esther hat in diesem Moment tatsächlich Gnade erfahren. Gnade könnte man so als wohlwollende Zuneigung von jemand Stärkeren an jemand Schwächeren definieren. Ich finde, Gnade ist immer so ein christlich schönes Wort. Aber Zuneigung, eine wohlwollende Zuneigung, beschreibt das eigentlich ganz gut auch in der Situation. Esther hat Gnade erfahren. Der König hat sich ihr zugewandt. Und danach, die ganzen nächsten Kapitel, wird es eigentlich so ein, ich sag mal, kompliziertes Happy End. Es waren erst 45 Minuten im Film, man braucht noch weitere 40, damit es auch ein ganzer Film wird und nicht nur so eine Serie oder sowas. Und es wird so ein bisschen kompliziert. Aber letztendlich wird es eigentlich gut für die Juden. Es ist nicht ganz so einfach, das Gesetz abzuschaffen. Aber ja, es kommt dazu, dass letztendlich die Juden auch gerettet werden. Und dass es ihnen gut geht. Soweit zu der Geschichte. Aber was hat es mit uns zu tun? Ich habe so ein paar Punkte, die mich daran total fasziniert haben. Und auch die will ich mit euch teilen und euch nicht vorenthalten. Weil das ist eigentlich, finde ich, das, was wir mitnehmen können. Die Geschichte hätte ich genauso ähnlich im Kinderprogramm erzählen können. Aber wenn wir hier stehen bleiben, dann bleibt es eine Geschichte. Ich mag die Geschichte. Aber wenn es das ist, dann können wir auch alles andere uns anhören. Was macht es mit uns und was hat es mit uns zu tun? Das Erste, was mir so auf- und eingefallen ist, ist, es gibt da diesen König. Und Esther kommt vor diesen König. Es gibt einen König der Könige. Und das ist Gott. Und gerade von anderen Religionen weiß man das, dass dieser Gott manchmal auch streng ist oder komisch sein könnte oder man nicht weiß, wie man damit umgeht. Aber bei uns ist es anders. Wir haben einen Gott, bei dem wir Gnade gefunden haben. In Hebräer 4, Vers 16 heißt es, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit finden und Gnade empfangen, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Wir dürfen vor Gott kommen. Esther war sich da nicht so sicher. Das war gegen das Gesetz. Das war eine Sondersituation, dass sie das überlebt hat. Aber wir wissen, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, dann ist es nicht eine Sondersituation, dass wir vielleicht überleben. Oder dann müssen wir nicht bangen und zittern und denken, wird Gott mich strafen, wird Gott mir alles vorhalten, was schlecht ist. Wir haben Gnade gefunden in Gottes Augen. Obwohl Gott heilig ist und wir es nicht sind. Aber Gott hat einen Weg geschaffen, sodass wir als Menschen unperfekt sind, zu Gott kommen können. Und das ist, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist und wir das annehmen dürfen. Ich denke, das kennt ihr. Und Gott hat es getan, weil er uns ja so sehr liebt. Und wir dürfen vor ihn kommen und da so seine Gnade empfangen. In Gottes Augen haben wir Gnade gefunden. Wie gut. Und das ist die Grundlage, von der wir starten dürfen. Das finde ich cool. Was wir auch eine Gemeinsamkeit haben mit Esther, vielleicht nicht ganz so cool, ist, auch wir, würde ich sagen, leben in einer relativ gottlosen Gesellschaft. Klar, wir haben Christen hier, die sich sonntags treffen, aber ich weiß nicht, wie viele von euren Kollegen auch Christen sind und den halben Tag über Gott reden. Meistens ist die Quote davon eher niedriger. Ich hatte in der Schule tatsächlich mehrere Freundinnen, die an Jesus geglaubt haben, aber ich weiß auch, was für ein Privileg das war. Das ist meistens nicht so. Meistens in der Schule gibt es einen Christ in der Klasse und sonst niemanden. Auf der Arbeit ist die Situation meistens ähnlich und wenn es einen Christen gibt, dann ist man sich oft nicht so sicher, ist er nun mal sonntags in die Kirche gegangen oder hat er wirklich eine Beziehung zu Jesus? Meistens ist die Gesellschaft um uns herum eher relativ gottlos. Und ich denke, das ist auch was wir, oder worauf viele immer wieder stoßen, sagen, wir sehen, dass sich unsere Gesellschaft von den Werten und Normen, die wir als Christen gut finden, in manchen Teilen immer weiter entfernt. Aber Esther hat trotzdem in dieser Gesellschaft gelebt. Und auch wir tun das schließlich. Die Frage ist, wie gehen wir damit um und was machen wir? Esther ist zu ihren Werten gestanden. Sie hat letztendlich, auch wenn sie am Anfang nicht drüber geredet hat, hat sie dazu gestanden, dass sie Jüdin ist und ist dafür eingestanden. Und ich denke, auch wir und können dafür unsere Werte einstehen, für das, was uns wichtig ist und woran wir glauben. Das nur so ganz kurz am Rand. Das Dritte, das sagt Mordechai halt zu Esther. Und der Satz, der hat mich schon in den letzten Jahren immer wieder bewegt. Und der ist relativ bekannt. In meiner Übersetzung hatte ich ihn vorgelesen mit: Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin würdest. Esther wurde ganz bewusst als Königin gesetzt, um wahrscheinlich in dieser Situation agieren zu können. Wenn sie nicht Königin gewesen wäre, hätte sie diese Gunst, diese Gnade wahrscheinlich nicht erfahren von dem König. Und ich glaube, auch Gott hat uns in ganz viele Bereiche bewusst gesetzt. Das heißt nicht, dass ich nie irgendwas ändern darf und dass wir alles so komplett annehmen müssen. Aber Gott hat uns bewusst gesetzt in unsere Nachbarschaft, in deine Firma, in unser Kollegium, in einen Freundeskreis, auch in den Kindergarten, wo die Kinder sind, in die Schule, wo auch immer. Gott hat uns bewusst gesetzt, sodass wir Salz und Licht sein können. Wenn euch das mehr interessiert, Anni hat darüber letzte Woche geredet. Die Predigt ist bestimmt bald online. Die kann man dann nachhören. Es lohnt sich. Schleichwerbung am Ende. Genau, Gott hat uns bewusst gesetzt, damit wir Salz und Licht sein können. In die Bereiche, wo wir in unserem Leben einfach sind. Für die Menschen um uns herum. Und das Vierte fand ich einen total spannenden Punkt. Über den habe ich selber total lange nachgedacht. Es heißt von Esther, dass sie 3 Tage gefastet hat. Aber sie hat das nicht alleine getan. Ja, mit ihren Dienern. Denen hat sie das vielleicht einfach befohlen. Aber sie hat um Hilfe gebeten. Und auch wir dürfen um Hilfe bitten. Zum einen bei Menschen. Esther hat Mordechai gebeten und gesagt, hey, könnt ihr nicht auch mit mir fasten? Und ich denke manchmal, wenn wir in Situationen stehen, wir dürfen uns das bewusst machen, wir dürfen Menschen um Hilfe fragen. Wir dürfen um Gebet bitten. Wir dürfen um praktische Hilfe bitten, weil wir uns als Gemeindefamilie unterstützen wollen und nicht alleine stehen. Wir dürfen da einfach fragen, vielleicht auch einfach einen Freund, vielleicht auch einfach Nachbarn, die mal kurz was machen können. Wir dürfen um Hilfe bitten. Ich glaube, das fällt uns manchmal in unserer Kultur so ein bisschen schwierig und wir würden es gerne selber schaffen, aber wir dürfen um Hilfe bitten. Aber nicht nur Menschen, sondern wir dürfen auch Gott um Hilfe bitten. Es wird nicht ganz so ausdrücklich erwähnt, als Esther fastet, aber ich denke, dass diese Gefastenzeit auch eine Zeit ist, wo Esther zu Gott betet. Zumindest immer, wenn ich faste, tue ich das auch, um bewusst zu beten. Und dürfen Gott um Hilfe beten. Ich habe mir vor ein paar Tagen dann unglaublich schöner Vers aus dem Psalm begegnet, den ich euch dazu vorlesen will. Das ist Psalm 86, Vers 5. Ich glaube, ich habe ihn auch halb lesbar an der Wand. Da heißt es: Herr, du bist so gut und immer bereit zu vergeben. Voller Gnade für alle, die dich um Hilfe bitten. Hey, wenn wir Gott um Hilfe bitten, ist er voller Gnade. Und das hängt so ein bisschen mit dem ersten Punkt zusammen, wo ich gesagt habe, wir haben Gnade in Gottes Augen, wir dürfen zu ihm kommen. Wenn wir ihn bitten, ist er auch voller Gnade. Und wir müssen nicht bangen und sagen, naja, vielleicht Gott, wenn es irgendwie möglich wäre, könntest du so ein bisschen was irgendwie machen und hoffen, dass Gott vielleicht auch eine gute Idee hat dazu oder irgendwas machen würde. Ich denke, ich übertreibe so ein bisschen, aber wir dürfen zu Gott kommen und sagen, Gott, ich brauche das. Und er ist uns gnädig. Er ist so gut und immer bereit zu vergeben, auch wenn wir vorher was gemacht haben, was vielleicht nicht ganz so gut war. Er gibt uns trotzdem. Und ich denke, das passt auch zu dem, was wir am Freitag gehört haben. Wir haben keine Bettlerstellung bei Gott, wo wir sagen können, bitte, bitte, bitte. Vielleicht irgendwie eventuell möglich. Sondern wir dürfen sagen, Gott, wirk du, mach du. Und wir dürfen ihm ganz konkret sagen, was wir wollen und was wir brauchen. Wir haben Gnade gefunden in Gottes Augen. Und wir haben da auch eine gewisse Autorität, wie wir am Freitag gehört haben. Was ich bei Esther daran total faszinierend fand, ist, dass sie dann dass sie nicht naiv einfach gehandelt hat in ihrer Situation. Man könnte, wenn wir herausgefordert sind, auch einfach sagen, okay, go for it, wir machen jetzt einfach. Esther hat nicht sofort gehandelt. Sie hatte erst 3 Tage Zeit und hat sich diese Zeit genommen. Und hat in dieser Zeit, bin ich mir sicher, auch Kraft empfangen von Gott. Hat Mut empfangen von Gott. Und ganz ehrlich, ich brauche das oft. Wenn ich in der herausfordernden Situation bin, ich weiß oft nicht in dem Moment, wie ich reagieren kann. Ich brauche das, dass ich mir Zeit nehme, dass ich zu Gott bete, dass ich ihn um Hilfe bitte und von ihm Kraft und Mut empfange oder was auch immer wir brauchen, Weisheit. Und wir dürfen darum bitten und wir werden das empfangen. Und dann ist Zeit, auch aufzustehen. Und das hängt mit meinem 5. Punkt zusammen. Gott schenkt uns auch Gnade bei Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Umfeld manchmal so ein bisschen, ich nenne sie mal besondere Menschen habt. Vielleicht habt ihr einen Vorgesetzten, wo ihr sagt, also mit dem ehrlich zu reden. Ganz ehrlich. Ich war, als ich Kind war, war ich auf einem Hof reiten. Und die Hofchefin war besonders. Die ist sehr oft sehr laut geworden. Und sehr viele Leute waren sehr kurz nur auf dem Hof und waren danach wieder weg. Weil die einfach aneinander geraten sind. Und weil sie da sehr impulsiv auch war. Das ist so eine Richtung von Menschen, wo man denkt, so, mit denen würde ich jetzt vielleicht nicht ganz so, denen geht was ein bisschen aus dem Weg und hofft, dass man irgendwie vielleicht in Ruhe gelassen wird. Aber ich glaube auch bei solchen Menschen, die total hart erscheinen, die für allen anderen so ein bisschen schwierig sind, ich glaube auch da gibt Gott uns manchmal einfach Gnade. Ich habe das damals als Kind erlebt, ich bin da jahrelang geritten. Ich weiß nicht, alle anderen haben gesagt, ich hatte so einen Stein im Brett bei der Frau. Ich kam mit der klar, ich weiß es nicht warum. Ich war noch ein Kind, wie alle anderen, aber ich glaube, Gott hat mir da einfach Gunst gegeben. Ich konnte das dann nicht, ich habe dafür nicht stundenlang gebetet, ich weiß es nicht, ich war einfach ein Kind. Ich glaube, ich hatte da einfach auch, wie gesagt, Gott hat mir das geschenkt und ich glaube, wir erleben das nicht immer bei jeder Person, die so ein bisschen besonders ist. Das kann ich auch ehrlich sagen. Aber ich glaube, Gott schenkt uns Gunst bei Menschen. Und wo es wichtig ist, was anzusprechen oder wo dir Gott was aufs Herz legt in einer besonderen Situation, wird Gott dir Gunst schenken. Auch bei Menschen, die eigentlich total hart erscheinen. Sodass wir da Gnade einfach erleben. Sodass wir Gnade bei Gott haben und weil Gott uns diese Gnade gibt, macht er auch Menschen einfach weich. Man kann bei vielen Sachen so ein bisschen sagen, naja, vielleicht ist es auch einfach Zufall. Ich weiß nicht, ich hatte das in der Schule ganz oft, wenn ich von Gott erzählt habe oder irgendwas erlebt habe, was so, ja, so von meinen Kopfschmerzen zum Beispiel, naja, die sind den ganzen Tag schon so gekommen und gegangen. Vielleicht war es einfach ein Zufall, dass die so irgendwie, na, weiß ich nicht, kann ja ein Zufall sein. Aber ganz ehrlich, an dem Buch Esther sieht man, das sind so viele Zufälle. Das ist so viel leichter, an Gott zu glauben, als an so viele komische Zufälle. Es gibt so viele Umkehrungen im Buch Esther, von dem, wie schlecht am Anfang die Juden behandelt werden und wie sie dann einfach, ja, wie es ihnen gut geht. Dass daran Gottes Hand zu sehen ist, dass daran Gottes Wirken zu sehen ist. Es gibt ja, das Buch Esther erwähnt den Namen Gottes kein einziges Mal, habe ich am Anfang gesagt. Aber wir können eigentlich gleichzeitig trotzdem eine Einladung darin sehen, nach dem Wirken Gottes zu suchen. Weil es irgendwie so gleichzeitig so offensichtlich zu finden ist, wie Esther Gunst erfährt, wie sie überhaupt vorher zur Königin wird. Wie Esther davon mitbekommt, dass Mordechai da überhaupt in Trauer ist. Wie den Juden dann Hilfe, wie die Hilfe erfahren, wie ein neues Gesetz geschaffen wird und wie die Juden dann gemeinsam aufstehen, um sich zu befreien, um diese Befreiung umzusetzen. Und ich denke, auch bei uns im Leben ist es oft so. Manchmal steht nicht dick drauf, das hat Gott getan. Aber ich denke, es ist manchmal gut erkennbar. weil so viele Zufälle rauszureden ist irgendwie schwierig. Gott ist am Wirken. Und wir können dieses Wirken besonders im Nachhinein gut erkennen. Manchmal erst im Rückblick. Aber Gott ist am Wirken. Auch wenn wir uns fragen, wo ist eigentlich Gott? Wo wirkt er? Sage ich euch, Gott ist am Wirken. Und ich will euch abschließend mit zwei Bibelversen dazu antworten. Ich habe sie euch auch angeschrieben. Das eine ist Josua 1, Vers 9, ziemlich bekannt. Da heißt es, ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Wo ist Gott? Gott ist bei dir, wohin du auch gehst. Und der zweite Vers aus 5. Mose, da steht, erschrecke nicht und habe keine Angst vor ihnen. Der Herr, euer Gott, geht vor euch her. Er wird für euch kämpfen, wie er schon in Ägypten vor euren Augen getan hat. Wo ist Gott? Er geht vor dir her und er kämpft für dich. Und das gilt auch für dein Leben, so wie das damals bei Israel war. Gott ist bei uns, Gott geht uns voraus. Ich will damit schon schließen. Und ich denke, wir können das einfach mitnehmen, dass wir auf der Basis starten, Gott, wir haben Gnade gefunden bei Gott. Auch wenn wir in einer gottlosen Zeit leben, aber wir haben Gnade gefunden bei Gott. Gott hat uns ganz bewusst gesetzt. Wir dürfen um Hilfe bitten, sowohl Menschen als auch bei Gott. Und Gott schenkt uns Gnade beim Menschen. Und deshalb dürfen wir mutig sein und auch in manchen Situationen aufstehen. Menschen ansprechen, auch wenn das Mut kostet. Wir dürfen das. Auch gerade in dieser Zeit, die herausfordernd ist. Weil wir wissen, Gott ist bei uns, Gott geht uns voraus und er kämpft für uns. Ich will zum Abschluss beten. Wenn ihr wollt, dürft ihr genau stehen. Gott, ich danke dir, dass wir in deinen Augen Gnade gefunden haben und dass wir immer wissen dürfen, wir dürfen vor dich kommen. Wir dürfen bei dir sein. Ich danke dir, dass du uns gnädig bist. Und ich danke dir, dass du jede einzelne Situation kennst. Dass du mein Leben kennst und weißt, was mich manchmal herausfordert. In dieser Zeit, die so ein bisschen besonders ist, weil wir das Gefühl haben, dass ja, du immer weniger an Bedeutung hast in unserer Gesellschaft. Und Gott, wir brauchen dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Ja, und ich will dich heute bitten, dass du mir hilfst. Ich brauche deinen Mut, um Dinge anzusprechen, um auf Personen zuzugehen. Jesus, ich glaube, dass du mich ganz bewusst gesetzt hast in meine Nachbarschaft. Mit den Leuten, denen ich täglich begegne, mit meinen Kollegen. Jesus, ich bete, dass du mir die Augen öffnest, wo du mich bewusst gesetzt hast und warum du mich ganz bewusst gesetzt hast, was ich tun soll oder was meine Aufgabe ist. Und Jesus, ich brauche da deine Hilfe, weil ich das nicht alleine kann. Aber du sagst, du bist bei mir und du gehst mir voraus und du kämpfst für mich. Und das glaube ich und das will ich heute Morgen bekennen und annehmen und genau in dem unterwegs sein. Und Jesus, ich glaube, dass du mir einfach Gnade schenkst. Nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen Menschen. So dass da, wo ich aufstehe und mutig bin, dass du da dabei bist. Und Jesus, ich will Salz und Licht sein. Und dich bekennen. Weil du gut bist, weil du groß bist. Und weil ich so oft erlebt habe, dass du in meinem Leben wirkst. Manches habe ich erst im Rückblick erkannt. Aber Jesus, ich sehe, du hast in meinem Leben gewirkt. Und das ist gut, was du getan hast. Jesus, danke für deine Gnade. Danke für deine Liebe. Danke, dass ich weiß, dass du immer bei mir bist und mich nie alleine lässt. Amen.